Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dieser Testgeschichte gut rauskommen und dadurch sehr gut lesbar ist und auch an manchen Stellen durchaus witzig und unterhaltsam. Sven Hannes wird einen Teil lesen über Nevada, die Nevada Testzeit, NTS. Das ist das Haupttestgelände der US-Amerikaner, wo die meisten Atombomben gezündet werden. Okay, viel Vergnügen mit Sven Hannes. Oder noch eine Frage an ihn richten will. Wir sind da gleich um die Ecke hier in der Reihe G208 ist unser Stand und da kann man dann nach der Lesung auch noch Sven Hannes fragen oder mit ihm reden. Okay, viel Vergnügen.
Okay, hört man mich? Nevada. 1950 findet kein Atomtest statt. Das ist erwähnenswert, weil das dann bis in die 90er Jahre nicht mehr passiert, dass in einem Jahr kein Atomtest stattfindet. Also 1950 findet kein Atomtest statt. Erst am 27. Januar 1951 wird erneut eine Plutoniummasse durch die synchrone Zündung von Sprengstofflinsen zum Kollaps gebracht und auf 20% ihres ursprünglichen Volumens verdichtet. Zumindest ist das der Plan. Die Zündung misslingt. Die Sprengkraft entspricht dem für nukleare Verhältnisse geringen Äquivalent von 1000 Tonnen TNT. Dennoch markiert der Test den Beginn eines neuen, wundersamen Kapitels. Die Operation Ranger, der Abwurf von insgesamt 5 Bomben durch B-29-Bomber, ist das Ergebnis eines Stimmungswandels in der amerikanischen Atomwaffen-Community, der von vielen Beteiligten mit dem Enthusiasmus des Manhattan Projects verglichen wird. Die Hintergründe sind offensichtlich. Es ist die nukleare Premiere der Sowjets, aber auch die militärischen Rückschläge im Koreakrieg, der sich nach anfänglichen Erfolgen in ein blutiges Desaster verwandelt. Die Amerikaner rufen zur Mobilmachung. Wissenschaft, Politik und Militär bündeln ihre Kräfte wie 1943. Und so sind die Skrupel hinsichtlich weiterer Tests wie weggeblasen. Die Wissenschaftler ändern ihre Strategie. Bis jetzt wurde das Prinzip der Fatman-Bombe nur geringfügig weiterentwickelt. Das Risiko von Fehlzündungen sollte minimiert werden, weil die Operationen vor allem demonstrativen Charakter hatten. Nun werden Rückschläge in Kauf genommen, um neue Wege zu verfolgen und den Vorsprung gegenüber den Sowjets wiederherzustellen. Die neu gegründete Abteilung J6 des Los Alamos National Laboratory, die fortan für die Durchführung der Atomtests verantwortlich ist, erprobt systematisch insgesamt 5 neue Bombentypen. Sie legt unter Verwendung komplexer Versuchsanordnungen und Instrumentierungen einen Datenstamm für die gezielte Weiterentwicklung der Bombe an. Erst jetzt wird detailliert verstanden, welche Vorgänge sich im Gehäuse einer Atombombe ereignen. Und erst jetzt beginnt die permanente Diversifikation und Perfektion des Arsenals. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, nimmt die Atomic Energy Commission, die seit 1946 für die Leitung des Atomwaffenprogramms zuständig ist, eine folgenreiche Änderung vor. Das bisherige Testgelände im Pazifik, in Polynesien, hat einen erheblichen Nachteil. Der Transport der Sprengsätze, Instrumente und Spezialisten verschlingt viel Zeit, wodurch sich die Vorbereitungsphase für jeden einzelnen Test auf Wochen und Monate ausdehnt. Zudem wird befürchtet, dass die Region bei einer Ausweitung des Koreakriegs unsicher werden könnte. Also macht man sich auf die Suche nach einem Testgelände auf dem amerikanischen Festland. Hier sollen vor allem die nuklearen Primärstufen, also die Zünder der künftigen Wasserstoffbomben, getestet werden, deren Entwicklung nunmehr beschlossen und mit großer Energie vorangetrieben wird. Diese Sprengsätze sind relativ klein, sie basieren auf dem Prinzip der Nagasaki-Bombe. Damit sie jedoch ihre Funktion im thermonuklearen Mechanismus erfüllen können, müssen ihre Eigenschaften gründlich erforscht werden. Der dritte Vorteil eines kontinentalen Testgebiets, die Möglichkeit nuklearer Truppenmanöver, also so Truppenübungen mit Atombomben, spielt für die Entscheidung der Atomic Energy Commission zunächst keine Rolle. Im Gegenteil würden solche Übungen tausende Menschen auf das Gelände ziehen, was mit der beabsichtigten schnellen Entwicklungsarbeit unvereinbar wäre. Man will vermeiden, dass eine breite Öffentlichkeit auf das Gelände aufmerksam wird, und so vergeht einige Zeit, bis die Atomic Energy Commission einräumt, dass die neuartigen Zünder und die Bomben, die bisher auf dem Bikini-Atoll gezündet und als apokalyptisches Höllenfeuer dargestellt wurden, im Prinzip identisch sind. Die White Sands Bombing Range nahe Los Alamos in New Mexico, der Schauplatz des Trinity-Tests, also dieser ersten Zündung einer Atombombe, ist wegen der Nähe zu bewohnten Gebieten für eine langfristige Nutzung ungeeignet. Andere Kandidaten an der Ostküste, die in puncto Fallout und Windrichtung die besten Bedingungen bieten würden, scheiden wegen der hohen Besiedlungsdichte aus, vor allem aber wegen der Entfernung zu den Atomwerkstätten, die fast ausnahmslos im Westen des Kontinents liegen. Schließlich werden mehrere Luftwaffen und sonstige Bundesgelände im Norden Nevadas durch Landankäufe ergänzt und zur Nevada-Testzeit vereinigt, deren Fläche etwa zweimal so groß ist wie das Saarland. Sie liegt vollständig auf dem Gebiet des Nye Counties, einem Landkreis von der Größe der Schweiz, auf dem nur 15.000 Menschen leben. Die Landschaft besteht aus wasserlosen Senken und ausgetrockneten Salzseen zwischen nicht sehr hohen, baumlosen Bergketten. Das Hinterland im Norden und Westen ist praktisch menschenleer. Die riesige Einöde wird nur von Kojoten, Schlangen und Kaninchen bewohnt. Die Vegetation besteht aus vertrockneten Wermutbüschen und Yuccapalmen. Fortan wird sich immer wieder die gleiche Szene abspielen. Die Hitzestrahlung der Bomben verwandelt diese Yuccapalmen für einige Sekunden in Millionen kleiner Brandfackeln, bevor die nachfolgende Druckwelle sie abrasiert, wobei das Feuer sofort wieder erlischt. Die Testtätigkeit besteht in der Anfangszeit aus kurzen Kampagnen, in denen in rascher Folge wenige Bomben gezündet werden. Während der übrigen Zeit hält nur eine Wachmannschaft die Stellung. Es gibt keine Gebäude außer einem Dutzend Baracken, die in Los Alamos demontiert und am Eingang des Geländes wieder zusammengenagelt wurden. Sie bilden den Kern des provisorischen Camp Mercury. Die Forscher nutzen die Wüste wie einen Labortisch, schaffen die notwendigen Instrumente aus Los Alamos heran und nehmen sie anschließend wieder mit. Erste feste Einrichtung ist der Control Point, ein antennengespickter Flachbau, der das Gelände auf einer Anhöhe überragt. Das fensterlose Gebäude wird in spezialverstärkter Betonbauweise errichtet, um den Druckwellen zu widerstehen. Aus ihm werden bis zum Ende der Testtätigkeit in den 1990er Jahren die Zündbefehle erteilt. Erst als zahlreiche Organisationen in das Geschäft drängen, werden die Tests zum Dauerbetrieb. Der Aufwand steigt exponentiell. Private Vertragsunternehmen beschäftigen nun hunderte Mitarbeiter. Das Camp wird zum prosperierenden Städtchen Mercury mit Flughafen, Hotels, Supermärkten, Kino, Bowlingbahn und bis zu 15.000 Einwohnern. Ein Städtchen im Besitz des Energieministeriums, dessen Betreten eine Sondergenehmigung erfordert. Die führenden Wissenschaftler ahnen spätestens seit der Auswertung der Befunde von Hiroshima und Nagasaki, dass die Zündung von Atombomben mit schwerwiegenden radiologischen Gefahren verbunden ist. Die systematische Erforschung dieser Gefahren hat bereits begonnen. Bis die Ergebnisse vorliegen, will man sich die Arbeit jedoch nicht unnötig erschweren. Also wird die Devise ausgegeben, dass bei Einhaltung der Sicherheitsabstände weder für die Bevölkerung noch für die Mitarbeiter irgendeine Gefahr bestehe. Tatsächlich klingt die Argumentation, die von den Betreibern des Geländes bis heute geradezu mantrenhaft wiederholt wird, zunächst überzeugend. Während die thermischen und barometrischen Auswirkungen der Bomben das Testgelände mit voller Wucht verwüsten, ist die deutliche Hauptlast der gefährlichen Strahlung in den Fallout-Wolken gebunden, die aus den vaporisierten Bestandteilen der Bombe bestehen. Diese Wolken bestehen aber auch aus Bodenmaterial, das vom Aufstieg des Feuerballs mitgerissen wird, sich mit den Spaltprodukten vermischt und kontaminiert wird. Die Partikel und Gase entweichen durch den starken Auftrieb nach oben, ohne mit der Umgebung von Ground Zero in Berührung zu kommen, und werden auf ihrem weiteren Weg durch die Atmosphäre bis zur Ungefährlichkeit verdünnt. Die einzige Herausforderung, und diese wird von Anbeginn mit Bravour gemeistert, besteht nach offizieller Lesart darin, die Wolken zu verfolgen und ihre Route für den Luftverkehr zu sperren. Tatsächlich ist die Sache viel komplizierter, das kommt dann aber später erst raus und ist dann auch ein Thema in diesem Buch. Also ist alles nicht so einfach, wie man sich es vorgestellt hat. Darüber hinaus bemüht man sich vor allem darum, die Anwohner vor den sonstigen Auswirkungen der Atomexplosion zu schützen. Auch das ist nicht immer ganz einfach. Vor dem Hauptportal der Nevada-Testsite verläuft der Highway von Kalifornien nach Las Vegas, dessen Stadtzentrum nur eine Autostunde entfernt in Richtung Osten liegt. Bereits beim dritten Test der Operation Ranger führt diese Nähe zu unangenehmen Begleiterscheinungen. 6 Minuten nach der Zündung von Baker 2 zerspringen im Kaufhaus Sears & Roebuck in der belebten Fremont Street, das ist diese ganz bekannte Straße in Las Vegas, 2 riesige Schaufensterscheiben. Nur mit Glück wird niemand verletzt. Auch an anderen Orten entstehen Schäden, mit denen in dieser Entfernung niemand rechnet. So zerstört die Bombe Fox in der Ortschaft Indian Springs, 25 Kilometer von Ground Zero, am 6. Februar 1951 mehr als 100 Scheiben, hebt Türen aus den Angeln und räumt Schränke aus. Als Ursache wird die Tatsache erkannt, dass die Druckwellen zwischen dem Erdboden und den Grenzschichten der oberen Atmosphäre mehrfach hin und her reflektiert werden. Jetstreams, starke Höhenwinde, die dort blasen, verleihen ihnen unter ungünstigen Umständen erheblichen Rückenwind und multiplizieren ihre Reichweite. Das Resultat des Phänomens, mit dem auch die Sowjets Bekanntschaft machen werden, sind punktuelle Schäden in Regionen, in denen eigentlich keine Auswirkungen zu befürchten sind. Die großen Schaufensterscheiben der Kaufhäuser in Las Vegas sind dabei besonders anfällig. Sie werden durch ganze Serien reflektierter, verrauschter, deshalb kaum wahrnehmbarer Druckwellen, die in rascher Folge eintreffen, wie Glocken in Schwingung versetzt, bis sie plötzlich und ohne jede Vorwarnung barsten. Abhilfe schafft in den folgenden Jahren der Einsatz von Wetterballons, mit denen die Jetstreams, also diese Höhenwinde, vor jedem Test geprüft werden. Besteht eine Gefahr für die Millionenstadt oder andere Kommunen im Umkreis, werden auf den Bergkuppen rings um das Testgelände Dynamitladungen gezündet. Eine Autostunde entfernt lauschen dann Spezialisten mit hochempfindlichen Mikrofonen auf den für menschliche Ohren unhörbaren Knall. Es sind die gleichen Mikrofone, mit denen man die sowjetischen Atomtests über eine viel größere Distanz zu belauschen versucht. Ist der Knall zu laut, wird der Test verschoben. Im Zweifelsfall wird die örtliche Polizei angewiesen, mit Lautsprecherwagen durch die Straßen zu fahren und die Menschen aufzufordern, zur Gewährleistung eines schnellen Druckausgleichs die Türen und Fenster zu öffnen. Weil das aber in der Regel in den frühen Morgenstunden geschieht, nur Minuten vor der Explosion, kommt die Warnung oft zu spät. Die Reaktion der Bewohner auf diese und ähnliche Erscheinungen ist in den ersten Jahren weniger Angst als Neugier. Die Tests werden zur Attraktion, von der Las Vegas in erheblicher Weise profitiert. Die Stadt zählt nicht mehr als 25.000 Einwohner und ist weit davon entfernt, ein Magnet für Menschen aus aller Welt zu sein. Die meisten US-Bürger kennen sie vor allem, weil sich der Gangsterboss Bugsy Siegel hier niedergelassen und ein Casino eröffnet hat. Erst durch die Atomtests wird sie zum touristischen Magneten. Ganze Familien reisen an und lassen die Übernachtungszahlen in die Höhe schnellen. Die Stadt profitiert von den zahlreichen Radio-, Presse- und Fernsehjournalisten, die von ihren Redaktionen entsendet werden, um über das atomare Feuerwerk zu berichten. Wenn der Wind in die falsche Richtung bläst und die Tests, was häufig geschieht, für Tage und manchmal Wochen verschoben werden, streifen sie durch die Straßen und vertrösten ihre Leser, weil es nichts anderes zu berichten gibt, mit melancholischen Alltagsbeobachtungen über Spieler, Säufer und einsame Herzen. Es sind diese Geschichten, die den Mythos Las Vegas begründen. Er wird die Ära der Atomtests überleben. Die Bomben werden stets am frühen Morgen gezündet, wenn bereits ausreichende Sichtverhältnisse herrschen, aber die Sonne noch nicht am Himmel steht und die Wüste aufheizt, was zu einer Irritation der Instrumente führen würde. In diesen Stunden verwandeln sich die besten Aussichtspunkte auf den umliegenden Bergen in belebte Picknickplätze. Die New York Times druckte in den 1950er Jahren detaillierte Zeitpläne und Anfahrtsbeschreibungen, um den Touristen die Urlaubsplanung zu erleichtern. Zum Service gehören Verhaltensratschläge wie etwa der, das Spektakel auf keinen Fall mit dem Feldstecher zu verfolgen. Zwar verstellen die umliegenden Hügel in der Regel den Blick auf das Shot Cap, die Baracke an der Spitze des Turms, in der sich die Bombe befindet. Netzhautverbrennungen sind daher selten. Durch einen Feldstecher gebündelt kann aber auch das von den Wolken und Bergen reflektierte Licht schwere Schäden verursachen. Um zu vermeiden, dass geblendete Autofahrer Unfälle verursachen, werden die Highways rund um das Testgebiet vor vielen Zündungen gesperrt. Die Blitze sind so hell, dass der Physiker Herbert York, der über die Zeitpläne im Bilde ist, sie von den Hügeln hinter seinem Wohnhaus im weit entfernten Berkeley beobachten kann. Später, als Bomben gezündet werden, die um ein Vielfaches stärker sind als die Bomben von Hiroshima, sind sie sogar an der kanadischen und mexikanischen Grenze sichtbar, ebenso von Schiffen, die weit draußen vor der kalifornischen Küste fahren. Während die Bombe Einzug in die amerikanische Alltagskultur hält, ahnt niemand, dass die Wissenschaftler zur gleichen Zeit im weit entfernten Pazifik bereits das nächste Kapitel aufschlagen. Am 7. April 1951 beginnt dort unter strengster Geheimhaltung die Operation Greenhouse mit insgesamt 5 Tests. Die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium sollen durch eine Kernspaltung auf die Temperatur erhitzt werden, bei der sie zu Helium fusionieren und ihre überschüssige Bindungsenergie abgeben. Die Energiebilanz übertrifft die einer Kernspaltung um das 100- oder 1000-fache. Die Idee wurde bereits in den späten 1930er Jahren von Hans Bethe skizziert, 1940 durch Robert J. Oppenheimer konkretisiert und nach dem Krieg durch andere Wissenschaftler weiterentwickelt. Oppenheimer lehnt ihre Verwirklichung jedoch aus ethischen Gründen ab. Erst der Koreakrieg und das erfolgreiche Atomprogramm der Sowjets führen zu einer Stimmung, in der sein Widerstand nichts mehr zählt. Am 24. Mai 1951 explodiert Eiten. Die Bombe ähnelt mit ihrer Kugelform und ihren geringen Abmessungen denen, die bisher konstruiert wurden. Allerdings wird Sekunden vor der Zündung Wasserstoff in das Zentrum initiiert. Dieser Wasserstoff hat mit der Substanz, die zum Aufbrühen von Kaffee verwendet wird, wenig Ähnlichkeit. Er muss eine feste, gebundene Form aufweisen, weshalb er bis unmittelbar vor der Zündung in einer komplizierten Anlage heruntergekühlt wird. Vor allem muss es sich um ganz bestimmte Wasserstoffisotope handeln, Atome also, die über eine bestimmte Neutronenzahl verfügen. Diese können nur in einem Kernreaktor erbrütet werden, in einem aufwendigen und langwierigen Prozess. Fusionsfähige Wasserstoffisotope gehören deshalb bis heute zu den teuersten Werkstoffen der Welt. Sie sind der Schlüssel zu einem nahezu unbegrenzten Zerstörungspotenzial, deshalb unterliegen die Verfahren zu ihrer Herstellung strengsten Kontrollen. Eiten setzt eine relativ moderate Sprengkraft von 45 Kilotonnen frei. Der größte Teil der Energie entsteht allerdings nicht durch die Fusionsreaktion. Der Grund ist die Tatsache, dass man im Innern eines handelsüblichen Plutonium-Cores, also einer Plutonium-Kugel, nur sehr wenig Fusionstreibstoff unterbringen kann. Will man eine Reaktion anstoßen, die genügend Hitze erzeugt, um sich selbstständig fortzusetzen, also thermonuklear zu werden, muss man sehr viel mehr Treibstoff unterbringen. Dieser kann aber nicht dort untergebracht werden, wo die Hitze am größten ist und die erforderlichen Bedingungen am längsten bestehen, also im Innern dieser Kugel. Was also erforderlich ist, ist die Quadratur des Kreises. Und Oppenheimer wird die Lösung nicht finden, sondern Edward Teller, ein nur wenige Jahre jüngerer Wissenschaftler, der sich bereits in seiner Doktorarbeit mit Wasserstoffatomen beschäftigte. Diese Doktorarbeit schrieb er bei Werner Heisenberg an der Universität Leipzig. Eiten ist also nicht der ganz große Durchbruch. Die Bombe wird aber zum Stammvater einer eigenen, in der Öffentlichkeit eher unbekannten Gattung von Atomwaffen, die in den Arsenalen sämtlicher Atommächte gleichwohl eine zentrale Rolle spielt. Tatsächlich dürften alle nicht-thermonuklearen Waffen der Atomwaffenstaaten heute auf diesem Prinzip basieren. Die Plutonium-Hohlkugel wird hierbei kurz vor der Zündung mit einer winzigen Prise gasförmigen Fusionstreibstoffs gefüllt. Dessen Atome fusionieren, sobald die Kettenreaktion im Plutonium beginnt, und emittieren dabei eine enorme Anzahl zusätzlicher Neutronen, die nun wiederum das Plutonium durchdringen. Zwar erhöht sich die Sprengkraft durch die Fusionsenergie nur um wenige Prozent. Die zusätzlichen Neutronen sorgen aber für eine wesentlich bessere Ausbeute der Kernspaltung, deren Energiebilanz multipliziert wird. Es wird nicht mehr 1% der Plutoniumatome gespalten, wie im Fall der Nagasaki-Bombe, sondern 10 oder 20%. Die Menge des erforderlichen Spaltmaterials wird erheblich reduziert. Schwere Reflektoren oder sogenannte Tamper, die das Spaltmaterial umhüllen und seine Expansion um entscheidende Nanosekunden zu verzögern, werden verzichtbar. Dadurch sinken die Gewichtsuntergrenze und der Minimaldurchmesser der Sprengsätze, wodurch völlig neuartige Anwendungen ermöglicht werden, etwa taktische Gefechtsfeldwaffen, die schon bald große Bedeutung erlangen. Erst das Boosting, so nennt man das, dieses Einspritzen, erst das Boosting ermöglicht es den USA, ihre Gegner an den verschiedensten, oft abgelegenen Fronten atomar im Schach zu halten. Wie stets in der Geschichte, die wir hier erzählen, wird die gleiche Technologie nach dem Ende des Monopols aber auch ein Problem erzeugen, das ihre Vorteile vollständig und für alle Zeiten konterkariert. Sie versetzt nämlich nun auch atomare Schwellenländer, die zum Bau echter thermonuklearer Bomben nicht imstande sind, in die Lage, sehr viel höher entwickelte Staaten wie etwa die USA in Schach zu halten. Der Vorteil ist nicht nur der geringere Spaltstoffbedarf dieser Boosting-Bomben, der die Wartezeit bis zum Bau der ersten Bombe gerade für Länder mit einer unterentwickelten Nuklearindustrie verkürzt. Der Vorteil ist vor allem die unkomplizierte Bauweise, die dafür sorgt, dass die technologischen und wissenschaftlichen Hürden insgesamt herabgesetzt werden. Ist das erforderliche Deuterium-Tritium-Gas, das in Reaktoren erbrütet werden kann, nämlich erst einmal vorhanden, genügt schon ein sehr primitiver und ineffektiver Plutonium-Sprengsatz, um die Fusionsreaktion einzuleiten. Das erforderliche Know-how über die Fusionsprozesse ist ebenfalls trivial, womit es sich vom Know-how echter Wasserstoffbomben grundlegend unterscheidet. Die Gasinjektion verwandelt eine Atombombe im einstelligen Kilotonnenbereich, die eigentlich nur eine sehr begrenzte Wirkung hätte, mit hoher Zuverlässigkeit in eine Atombombe, die um ein Vielfaches stärker ist als die Nagasaki-Bombe. Sie ist nun in der Lage, ganze Großstädte einzuebnen. Deshalb werden Boosting-Waffen zu Recht als die Wasserstoffbomben des kleinen Mannes bezeichnet. Entscheidend ist aber vor allem die Tatsache, dass der nukleare Mechanismus nicht oder nur wenig erprobt werden muss. Laborversuche und sogenannte kalte Tests sind ausreichend. Es ist diese Tatsache, die dafür sorgen wird, dass Länder wie Israel, Indien, Pakistan und wahrscheinlich auch bereits Nordkorea über ein Arsenal verfügen, das weitaus mehr als nur symbolische Bedeutung hat, auch wenn sie keine oder nur sehr wenige Tests durchgeführt haben und vermutlich außerstande sind, thermonukleare Bomben zu bauen. Als wäre das noch nicht genug, eröffnet Boosting auch einen Schleichweg zur Bombe. Es macht nämlich die Verwendung von waffenfähigem Plutonium, das nur in sehr speziellen militärischen Reaktoren erbrütet werden kann, Neutronenemission des Boostings sorgt aber dafür, dass auch dieses Plutonium schnell genug in Energie umgesetzt wird, um seiner eigenen Zerstörung zuvorzukommen. Die Billigbomben sind ebenso zerstörerisch wie diejenigen, die militärisches Plutonium enthalten. Es muss lediglich eine Kühlung eingebaut werden, um die wesentlich höhere Zerfallswärme des instabilen Industrieplutoniums abzuführen. Die Behauptung einer Trennbarkeit von ziviler und militärischer Atomtechnologie, die dem Atomwaffensperrvertrag zugrunde liegt, ist also spätestens an dieser Stelle hinfällig. Schließlich, ich glaube, dafür habe ich gerade noch Zeit, schließlich erzeugt die neue Technik auch noch ein Umweltproblem. Tritium ist nämlich eine Substanz, die sich nur äußerst schwer handhaben und insbesondere einschließen lässt. Durch ihre besonderen physikalischen Eigenschaften sind die Atome in der Lage, durch Stahlwände und sogar meterdicken Beton zu sickern wie Wasser durch Zeitungspapier. Es kann überhaupt nur durch ein bekanntes Element aufgehalten werden, nämlich Gold. Weil aber nicht einmal die amerikanischen Atomlabore über goldene Müllfässer verfügen, ist auch die Entsorgung von Tritium ein ungelöstes Problem. Es kann nicht sicher entgelagert, nur sein Entweichen verzögert werden, bis es hoffentlich rechtzeitig unschädlich wird. Es wird vermutet, dass die Atommächte diese Herausforderung nie wirklich gemeistert haben, sondern eine schleichende Verseuchung mit Tritium verursacht haben. Und zwar nicht nur im Umkreis der Forschungslabore und Waffenfabriken, sondern an jedem Standort, an dem tritiumhaltige Waffen stationiert wurden, also auch in der BRD. Wie gravierend das Problem ist, wird man nie herausfinden, denn zu einem Überfluss ist Tritium unter allen bekannten Substanzen auch diejenige, die sich am schwersten nachweisen lässt, nämlich nur durch das recht ungenaue Verfahren der Zirkulationsspektroskopie. Die Nachweisgrenze liegt im Wasser bei 100 Becquerel Tritium pro Liter, schon sehr viel geringere Konzentrationen sind potenziell tödlich. Tritium folgt auf seinen Weg durch die Natur den anderen Wasserstoffisotopen. Es wird von den Bäumen aufgenommen, weil es ja Wasser ist, im Prinzip Wasser. Es wird von den Bäumen aufgenommen, in denen es sich anreichert, bis es mit dem Laub wieder herunterfällt und erneut ins Oberflächenwasser eindringt. Dieser Kreislauf verhindert das Versickern im Boden und wirkt der Verdünnung durch Regenwasser entgegen. Die Konzentration sinkt nicht, sondern steigt. Auf die volle Tragweite und Komplexität dieses Phänomens werden die amerikanischen Forscher erst sehr spät aufmerksam, nämlich in den 1990er Jahren. Sie stellen in einem öffentlichen Park, der als Kinderspielplatz genutzt wird und inmitten einer Wohnsiedlung liegt, relativ hohe Konzentrationen von Tritium fest. Dieser Park im kalifornischen Städtchen Livermore ist nur wenige hundert Meter von dem sterbewachten Zaun entfernt, der das zweitwichtigste Atomwaffenlabor der USA umgibt. Gefährliche Konzentrationen werden auch in einem Wäldchen festgestellt, das sich neben dem Besucherzentrum des Labors ausdehnt. Beide Kontaminationen befinden sich in einem haushohen Bunker für die Lagerung von Militärwaffen, der sich gleich hinter dem Zaun auf dem Boden. Dass es den Atomen gelingt, aus diesem Bunker auszubrechen, solche Distanzen zurückzulegen, ist ein Riesenproblem. Als Grundsatz kann gelten, dass Atomwaffen bereits vor der Explosion tödlich sind. Sie enthalten nicht nur ein radioaktives Element, die Spaltmasse, sondern in der Regel sehr viele Elemente, die sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Und sie sind in der Regel nicht nur radioaktiv, sondern auch chemisch giftig. Das beste Beispiel ist Plutonium, das nicht nur, wie allgemein bekannt ist, auf dem Wege der Inhalation einzelner Atome zum Ausbruch von Lungenkrebs führt. Unwesentlich höhere Konzentrationen führen auch innerhalb von Stunden zur Entstehung tödlicher Lungenfibrosen. Beryllium, das als besonders leichter Neutronenreflektor eingesetzt wird, ist ein weiteres Element, dessen chemische Giftigkeit Arsen, Strychnin oder Blausäure wie Harmlosigkeiten erscheinen lässt. Die Initiatorquellen wiederum, die im Augenblick der Explosion ein Startkapital an Neutronen in die Kettenreaktion feuern, enthalten Polonium-210, ein heimtückisches und schwer nachweisbares Gift, das durch die Ermordung des Putin-Kritikers Alexander Litwinenko im Jahr 2006 bekannt wurde. Die Liste könnte fortgesetzt werden. Was so grauenhaft und unnatürlich ist wie eine Atombombe, kann nur aus Materialien konstruiert werden, die ebenso grauenhaft und unnatürlich sind. Sie erzeugen nicht nur Krebs, der nach Jahren auftritt, sondern ein schier endloses Spektrum qualvoller Leiden, die sofort auftreten. Diese Materialien werden aber durch die Millionen Grad heißen Kernexplosionen keineswegs vernichtet, wie es bei normalen Giften zu erwarten wäre. Vielmehr werden noch größere Quantitäten erzeugt. Nichts ist normal in der Welt der Kernenergie. Wer sie nutzen will, muss damit leben. Punkt.
Richtig schnell. Ja, vielen Dank. Wer noch mit Sven Hannes sprechen will und ihm eine Frage stellen will oder ein Buch signieren lassen will, wie gesagt, wir sind hier in Reihe G208 ist unser Stand und Sven Hannes ist da noch erst nach der Lesung da, um Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
Also etwa so? Aha.
Genau, aber so von der Idee her, ja.
Genau.
So.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.